Und noch eine Runde, noch eine Runde und...
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Flimmerfunzel. Heute ist Sonntag, der 28. März und vermutlich denkt ihr gerade, Moment mal, der 28. März bei Flimmerfunzel? Das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Ja, denn vor etwas über einem Jahr erblickte die schwache Flamme der ersten Funzel das Licht der Podcast-Welt und unterhält seitdem sogar weit über die Wuppertaler Grenze hinaus, bis in die hintersten Ecken von Köln, unsere Freundinnen und Verwandte. Zwischen narzisstischer Selbstdarstellung und Unterhaltung haben wir und ihr, also wir haben es gemeinsam ins zweite Jahr Flimmerfunzel geschafft. Also vielen Dank an alle Sprachnachrichten, WhatsApp, Briefe, Faxeinsendungen und was uns sonst noch so erreicht hat. Und mit einer exakten Verzögerung von nur 2 Wochen möchten auch wir uns ganz herzlich zum Geburtstag gratulieren. Nachträglich natürlich. Sven, Celine, alles Gute nachträglich zum Podcast-Geburtstag.
Dankeschön, das wünsche ich euch auch.
Herzlichen Dank, das wünsche ich euch auch.
Sind 2 Wochen eigentlich zu viel? Ich habe mich das gefragt, so, wann ist es schon zu spät, um jemanden nachträglich zum Geburtstag zu gratulieren?
Das ist eine gute Frage. Eigentlich sollte es ja nie zu spät sein, oder?
Also ich würde sagen, es ist genau bei 365 durch 2 und dann abgerundet, dann ist es zu spät, falls ihr versteht, was ich sagen will.
Also du meinst, wenn der Geburtstag quasi weiter vorne liegt, als er noch in der Zukunft ist, dann kann man immer noch alles Gute nachträglich
genau.
sagen.
Genau, das heißt, man hat also 182 Tage Zeit, jemandem nachträglich zum Geburtstag zu gratulieren. Das ist einfach nur meine These, jetzt stelle ich einfach mal fest. So.
Dann gucke ich gleich mal in meinen Kalender und gucke, wen ich dieses Jahr vergessen habe, dieses Halbjahr und dann lege ich los.
Ja, ist doch ganz logisch, oder? Also
vor allem Kalender, genau, Selin sagt das schon. Also macht ihr das so, schreibt ihr euch die Geburtstage irgendwie in so einen ganz normalen Kalender oder habt ihr irgendwie im Handy eingetragen und lasst euch einfach von Facebook erinnern?
Also ich versuche, meine Handykontakte zu pflegen und zu hegen, sodass mir das im Handy angezeigt wird, denn auf Facebook kann ich mich nicht mehr verlassen, da ich da nicht mehr Mitglied bin, offiziell. Aber ja, ich versuche das in mein Handy einzutragen. Manchmal bin ich zu faul, um das in den Kontakt einzutragen und trage mir ein Event ein und dann habe ich es natürlich im nächsten Jahr wieder vergessen.
Verkackt.
Genau. Und es ist einfach super nicht nachhaltig, meine Methode da.
Ich versuche alles mit meinem Handy zu machen auch. Also weil ich versuche Kontakte möglichst mit allen Infos einzuspeichern. Und das hat auch schon zu ein, zwei ulkigen Situationen geführt, möchte ich mal sagen, wenn ich dann einen neu kennengelernten Arbeitskollegen gefragt habe, ja, wie schreibt man denn deinen Nachnamen? Ah, okay. Ja, und wann hast du Geburtstag? okay, danke. Und dann habe ich das halt eingespeichert.
Und wo wohnst du?
Und was ist deine E-Mail-Adresse? Und wie heißt dein Haustier? nee, aber ich versuche das, und habe das dann alles in meinem Kalender, aber ich habe trotzdem verkackt, die Woche einem Freund zu gratulieren und habe es erst einen Tag später gemacht. Sorry.
Ja, ich habe auch den Eindruck, also selbst wenn man es ins Handy einträgt oder sonst wo, dann kriegt man ja meistens morgens irgendwie nach dem Aufstehen, ne, man greift ja sofort zum Handy oder geht auf Toilette und greift dann dort zum Handy und dann bekommt man irgendwie angezeigt, die und die oder der und der hat Geburtstag. Dann nimmt man, also ich mache das zumindest immer so, ich nehme mir dann den ganzen Tag vor, dem zu gratulieren und so 5 Minuten nach 12 fällt mir auf, dass ich das verkackt habe.
Ja, genau.
Also wirklich, ich glaube, die meisten Nachrichten zum Geburtstag schicke ich kurz nach Mitternacht. Und ich verstehe einfach nicht, was mit meinem Gehirn da los ist, dass ich immer viel zu spät diesen Impuls bekomme.
Vor allem hat man auf Toilette oder morgens ja meistens Zeit, mal eben eine Nachricht zu schreiben, oder?
Auf Toilette.
Ja, Toilettentalk, ja. Ich meine, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, inoffiziell mehr oder weniger, aber...
Ich kann... Sorry.
Nee, ist okay. Ach,
sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Darf ich?
Ja.
Also, ich könnte mir vorstellen, Fabi, dass das eine Schutzfunktion von deinem Gehirn ist, weil ich, wenn ich das jetzt auf meine persönliche Einstellung beziehe, ich mag es nämlich gar nicht, Leuten zum Geburtstag zu gratulieren, vor allem nicht per Nachricht oder weil ich nie so genau weiß, was ich jetzt schreiben soll, weil ich will, dass es persönlich ist und ich will es auch ernst meinen, aber man hat doch immer die gleichen Floskeln und irgendwie, da macht man eine Sprachnachricht, aber da versucht man halt auch diese Floskeln einfach ein bisschen netter zu verpacken und ich kann mir vorstellen, dass dein Gehirn dir erst um 11:45 Bescheid sagt, weil es dir damit eigentlich sagen will, dass es schon zu spät ist. Und dass du dir jetzt keine Gedanken mehr darüber machen musst, wie du der Person gratulieren musst.
Ich finde auch die Hierarchie einfach toll, ne? Dass wir irgendwie sagen, also früher gab es ja entweder man ruft an oder man schreibt eine SMS. Und heute sind Sprachnachrichten irgendwie so etabliert, da hat sich jetzt nur so richtig schön was zwischengeschoben. Ne? Also wenn ich jemanden gar nicht leiden kann, dann kriegt er von mir höchstens eine WhatsApp. Danach die Sprachnachricht. Und wenn ich jemanden richtig liebe, Sven, also dich würde ich zum Geburtstag wirklich anrufen.
Oh, wenn du wüsstest, wann
wenn
der
ich
ist.
Ihn denn nicht vergesse.
Aber mit den Anrufen ist es auch manchmal schwierig, weil am Geburtstag weiß man ja oft nicht, was die Person so vorhat, was sie gerade macht. Und ich habe das Gefühl, super oft unterbricht man da irgendwen. Und die Person, die muss ja auch, also die will das ja auch wertschätzen, dass man da einem gratuliert. Dann steht die mal eben vom Tisch auf und geht in den Flur, um dann eben die Geburtstagswünsche anzunehmen. Und man selber denkt, okay, ich halte gerade dich auf. Und dann danach ruft die nächste Person an. Es ist alles nicht so einfach.
Ja, irgendwie diese gegenseitige Erwartungshaltung, dass man da jetzt irgendwie so ein ganz tolles Gespräch führt, was man an dem Tag nicht schon 30 Mal geführt hat.
Ja, genau. Ja, und was hast du so bekommen? Irgendwas?
Ja, genau, die immer gleichen scheiß Smalltalk von. Ich muss sagen, meine Oma macht das fantastisch. Wenn die mich zum Geburtstag anruft, die straightforward raus, alles Gute zum Geburtstag, nö, du hast bestimmt viel zu tun, lass uns einmal wir reden dann, wenn wir uns das nächste Mal sehen, tschüss. Ich habe noch nicht mal Danke gesagt und das ist toll. Das möchte ich auch jetzt jedem empfehlen, wenn ihr Leuten anruft und denen zum Geburtstag gratuliert. Nehmt einfach mal auf, dass die keinen Bock und keine Zeit haben für dieses Telefonat.
Ja, aber ich frage mal andersrum. Ich muss hier kurz grätschen. Eingrätschen heißt das richtige Wort.
Bitte.
Weil, wieso gehst du denn dran, wenn du keine Zeit hast?
Aus Höflichkeit.
Das, also du findest es höflicher, dran zu gehen und dann direkt am Telefon zu sagen, ja, dass du keine Zeit hast,
auf,
als
Sven,
nicht dran zu gehen.
Dann kommst du ja schon ins nächste Dilemma, wenn du nicht dran gehst, weil dann denkst du, muss ich jetzt zurückrufen, aber es ist mein Geburtstag und man ruft ja nicht zurück, um zu sagen, hi, du wolltest irgendwas.
Ja, so. Du hast mich.
Also ich verstehe den Punkt, aber ich finde das eigentlich viel logischer.
So hi, und dann erwartet man, dass die Person sagt,
sorry,
alles Gute zum Geburtstag.
Wir wissen alle, warum der anruft an den Tag. Da kannst du auch immer zurück, du kannst auch sagen, also wenn eh schon alle Floskeln alle tausendmal gehört worden sind, dann kannst du auch eben zurückrufen und sagen, hi, du wolltest mir gratulieren, gönn dir. Und dann gratuliert er einem. Und dann hat man halt noch kurz Zeit zu, also ich möchte, als zweiten Tipps, weil wir haben ja diese schöne Kategorie von Fabi, drei Tipps. als zweiten, einfach nicht dran gehen und dann zurück zu und dann seinen Glückwunsch einzufordern.
Ja, sich daraus einen Spaß zu machen, ja, damit es auch für alle ein bisschen unangenehm
wird. Das heißt, entweder wie Fabis Oma oder der zurückrufende Zurückrufer sein oder wie Celine dran gehen und dann sagen, oh, ich kann gerade nicht, ich habe Kuchen in der Fresse und dann auflegen.
Ja, wo wir gerade bei Unannehmlichkeiten sind, also ich finde, das schlimmer ist ja noch, wenn Leute da sind und am besten noch um 12 und dann beginnen die längsten 45 Sekunden deines Lebens, wenn die Leute anfangen für dich zu singen. Und ich weiß in diesen Momenten einfach nie, wohin mit
ich auch
mir,
nicht.
Ich vergesse alles, wie man atmet, steht.
Ich
weiß nicht, womit mit meinen Händen. Ich hab, also so reflexartig singe ich auch manchmal mit.
Ja.
Ich weiß, das Gefühl ist genau das. Es ist so schwierig zu beschreiben, aber ich finde es so unangenehm und ich will es eigentlich nicht. Ich bin das Geburtstagskind und ich wünsche mir, dass ihr nicht singt, weil ich das so unangenehm finde.
Und alle anderen zelebrieren das aber so, weißt du? Und das Lied ist gerade zu Ende, du bist froh, dass diese lästigen 45 Sekunden vorbei sind und dann wird aus zweiter Reihe viel zu laut, wie schön, angestimmt. Und ja, danke, Biggie, ich bin total beeindruckt, dass du alle Strophen davon kennst. Morgen kann es regnen, stimmt. Es nervt und 5 Minuten sitzt man da.
Dann wird aber auch durchgezogen.
Aber irgendwann, wenn die Biggie dann die zweite Strophe anstimmt, dann fände ich das wieder so lustig einfach.
Dann kann man auch mitsingen.
Kann man nicht, weil man kennt den Text ja nicht. Und dann von diesen 18 Leuten, gibt es dann halt Biggie und Tante Helga, die da hinten irgendwie den Text noch können. Und dann sind halt zwei Leute, die versuchen und die anderen so und dann klatschen dann so wild.
Dann ist man nicht mehr alleine in der unangenehmen Situation immerhin.
Dann
ist es so ein Gruppengefühl.
Alleine.
Aber was auch noch, um 12 immer dieser, wenn keiner singt, dann muss irgendwer anfangen, dir zu gratulieren. Das ist auch immer noch so eine Situation, weil man selber sitzt so quasi, alle Blicke sind auf einen gerichtet und man muss jetzt eigentlich man wartet, dass jemand auf einen zukommt, um einen zu umarmen und einem zu gratulieren. Aber die in der Runde gucken sich auch alle gegenseitig an und sind so, wer ist jetzt der Erste, der drauf zugeht?
Aber meistens kloppen sich doch dann die zwei Leute, die denken, dass sie die Liebsten von denen sind,
genau,
oder nicht?
Genau das. Es wird so total kurzfristig, wird dann so die Hierarchie und wer ist eigentlich besser befreundet. So in 5 Sekunden fällt einem was auf. So, fuck, muss ich mich jetzt eigentlich der Freundin unterordnen? Wenn ich meiner Freundin gratuliere, muss ich die Mama zuerst lassen? Muss ich auch den Papa zuerst lassen? Was ist mit Geschwistern? Wo kann ich mich, ist das jetzt ein Affront, wenn ich zuerst hingehe?
Und was ist ein Affront?
Und was ist ein Affront?
Das würde ich jetzt aber wirklich mal gerne wissen.
Also das macht mich so nervös und das macht mich auch irgendwie so als Geburtstag haben da nervös, weil man ja dann mindestens so 5-6 Sekunden, in denen die anderen total nervös das aushandeln, ja, wer jetzt zuerst darf, so dasteht. Man hat gesungen, wenn man Pech hat, ist die Musik auch schon aus oder Spotify hat irgendeinen anderen total nicht relateden Song angemacht und man hört Heavy Metal und es kommt Werbung. Und dann wird, dann muss man alle durchumarmen und ja, herzlichen Glückwunsch, ja, danke schön. Also könnte man auch abkürzen, man könnte auch irgendwie schon vorher sagen oder einmal am Ende so, danke an alle.
Ja, kannst du machen.
Kann man so machen.
Ja. Macht man sich haben vielleicht wir das nicht
noch geklärt? Super, kann man machen. Ja.
Nee, aber irgendwie muss ja, also man, das ist so, ich mag ja Geburtstag haben, weil man irgendwie dann
Geschenke
will
bekommt.
Eigentlich schon abbrechen.
Machst du dich wieder beliebt?
Es ist schön, die Zuneigung der Menschen zu erfahren, die man selber gerne hat. Und wenn man so merkt, okay, die geben sich Mühe für einen, wenn man Geburtstag hat und einem gerne gratulieren wollen und für einen singen, das ist ja irgendwie alles eine schöne Geste und das finde ich auch schön am Geburtstag, aber gleichzeitig ist es irgendwie das Unangenehme. Und jetzt ist die Frage, was, wenn man das alles abschafft, ist die Zuneigung dann noch da?
Du meinst, der Beweis der Zuneigung ist eben, dass man gemeinsam durch diese Unannehmlichkeit durchsteht.
Oder ist es das Geschenk?
Nee, es ist ja, also es muss ja schon irgendwie was Besonderes am Geburtstag sein,
muss
oder?
Es das?
Ja.
Okay, ja, ich würde mich mal interessieren, weil so, das
wir,
ist ja da, so, dass
wir brauchen Dinge, die das Leben lebenswert machen.
Und das ist dein Geburtstag.
Nein, ich
das
weiß
das ist die
es
Pandemie,
nicht.
Die du aus dir rausspricht, Silly.
Ja, wirklich.
Ja, ich glaube ja, auch.
Wenn
so
du nächstes Jahr Geburtstag hast oder dieses Jahr schon und wir dann alle da um dich herum vielleicht versammelt sind und für dich singen, dann wünschst du dir auch nie geboren worden zu sein.
Nee, aber so Zusammenkünfte sind doch auch schön. Oder dass man
das hast du im letzten Jahr erkannt, dass Zusammenkünfte schön sind. Bist du
mir ist aufgefallen, so mir fehlt das irgendwie.
Ich würd auch die Unannehmlichkeiten von einem Geburtstag und allen würde ich sofort in Kauf nehmen. Sofort. Ne? Also deswegen. Da kann das Happy Birthday-Lied mit heute kann es regnen und stürmen oder schneien auch 2 Stunden am Stück im Loop mit Werbung ja. Von Spotify. Ich würd,
und danach
ich würd,
noch alle 18 Strophen von Lauda to See. Scheißegal, einfach drauf.
Und dann,
alles, was das Einmalpack drauf
alles,
hat. Komm.
Und dann noch irgendeine so richtig peinliche Geschichte von der Mutter, was man als Kind als dummes Blach an seinem Geburtstag für irgendeinen
Mist
gebaut
hat. Oder vom Cousin zum Beispiel.
Mit
oder
Fotos.
Mit Fotos, ja genau.
Ja.
Ja, würde ich alles gerne wieder in Kauf nehmen. Nee, hast du recht, mir ist das auch
unangenehme
aufgefallen.
Telefonate, Ständchen. Ich glaube, ja, das kann man auch gut kombinieren. Stell dir mal vor, dich ruft jemand, oder das sind auch schlimmsten Anrufe, ne? Wenn man angerufen wird und dann wird am anderen Ende losgesungen.
Einfach auflegen, einfach direkt auflegen. Ich rate euch das mal, das ist für beide Seiten besser.
Vor allem ist man dann halt am anderen Ende der Leitung, wenn man singt, irgendwie nur zu zweit oder zu eine Familie, zu viert, zu fünft vielleicht und es hört sich einfach noch viel furchtbarer an, als wenn jetzt die 20 Leute zusammen singen und das merkt man dann so nach 2 Zeilen, aber man muss es halt jetzt noch zu Ende bringen.
Und wir wissen doch alle, wie das vom Telefon ist bei der singenden Partei. Da ist immer einer, der das initiiert,
ja,
und der sagt,
ja,
jetzt komm, wir singen. Nee, doch, komm Larissa, komm, wir ja singen jetzt, hallo. Der ja Onkel hat Geburtstag und dann wird er total genervt reingebrüllt.
Aber das ist doch, also das, aber ich glaube, diese Person gibt es halt auch immer, auch bei solchen Partys. Also es gibt das Geburtstagskind und das hat keinen Bock darauf, besungen zu werden. Aber alle anderen haben so Bock darauf, das Geburtstagskind jetzt zu besingen einfach.
Aber ich weiß, ich habe das Gefühl, oft haben auch viele gar keinen Bock, aber halt einer fängt an und dann müssen alle mitziehen.
So, ja, ja, klar,
hatte, das gibt, das ja. Also die Situation, die hatte ich auch schon auf der Arbeit. So total unangenehm irgendwie. Dem Chef das Geschenk überreicht. Alle wollen, dass es eigentlich vorbei ist. Und dann fängt eine Person an, das Ständchen zu singen.
Und
ja,
das
und dann,
hat er vorher nicht angekündigt, die Person wahrscheinlich. Ne?
Ja, genau. Und dann geht's los. Und man steht da zwischen seinen Arbeitskollegen und muss seinen Engelstimmchen.
Schön, Geburtstag, ja.
Preisgeben.
Nur weil einer so nervös ist und dieser peinlichen Stille erliegt, anstatt man das einfach kurz aushält. Ja, ja.
Stell dich nicht so an, du Depp. Okay.
Ja, Flimmerfunzel ist eins.
Flimmerfunzel ist eins. Das war unser Geburtstagskort. Wie alt sind wir eigentlich genau?
Was ihr jetzt daraus macht und wie ihr uns gratuliert, das ist übrigens eure Sache.
Genau, ihr habt ja nach Svens Rechnung noch 160 Tage dafür Zeit. Alles okay.
Ja.
Hast du das jetzt mal eben im Kopf ausgerechnet? Nee, das ist aber falsch gerechnet.
Das machen wir hinter einem Faktencheck und liefern das in den Shownotes nach.
Alles klar. Also ihr habt auf jeden Fall noch mehr als 160 Tage Zeit. Wir freuen uns. Ich glaube, je früher ihr das macht, desto mehr freuen wir uns einfach. Das ist die zweite Gleichung. beim Gratulieren.
Freunde, wir haben uns vor allem jetzt einen Monat lang auch nicht mehr so virtuell gesehen, ne? Ist schon wieder etwas länger her. Hab das Gefühl, dass wieder sau viel passiert. Sven, fang doch mal bei dir an. Was waren denn so deine ereignisreichsten Tage? Ich habe gehört, du hast die Woche 2 Klausuren gehabt.
Ja, das war.
Da möchtest du darüber reden?
Auf jeden Fall. Es war super toll. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Ich habe meine Klausuren um 17 Uhr geschrieben, also am Tagesende, würde ich sagen. Und ich habe so von 10 bis 17 Uhr dann dreimal das T-Shirt gewechselt, weil ich ein bisschen aufgeregt war. Und dann war ich um 20.30 Uhr fix und alle. Nee, es war 19.30 Uhr, war ich fix und alle. Und kann jetzt sagen, ich habe es überstanden, ich bin zuversichtlich, mir geht's also gut, aber ich muss sagen, die letzten, also Prüfungsphase, als hätte ich das nicht schon zum 100. Mal gemacht, fickt mich jedes Mal richtig weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, ich hasse kommt mich selbst.
Kommt auch immer
selbst.
So unerwartet, ne?
Ja, das kommt immer unerwartet und ich hasse mich selbst und ich verhalte mich da furchtbar und ich prokrastiniere und ihr kennt den ganzen Rotz und ich will da auch gar nicht drauf eingehen, weil das haben alle schon erlebt. Was ich sagen will, gestern 20.30 ist der Hammer gefallen. Das Ding ist im Briefkasten. Das ist wirklich im Briefkasten. Ich muss meine Klausur verschicken. Das ist kein so. Spaß jetzt. Ich muss meine Klausur.
Sehr schön.
Und ja, mir geht's super. Und ich freue mich auf das zweite Jahr Flimmerfunzel mit euch. Wollte ich einfach nur noch mal hinten dranhängen. Celine, bitte erzähl von deiner hoffentlich schöneren Woche.
Nee, ich würde nicht sagen, dass meine Woche schöner war. Also ich bin, momentan arbeite ich an meiner Bachelorarbeit und es ist wie Prüfungsphase, nur
länger.
Länger. Also ich habe echt nicht viel Spaß so in den letzten 3 Monaten gehabt.
Ja, und du wirst auch in den nächsten 3 Monaten keinen Spaß haben, das sage ich dir jetzt schon. Bachelor-These ist einfach furchtbar, das blutet auch so schlimm nach. Ja, ich habe manchmal den Eindruck, das schreibt man eigentlich nicht, weil man irgendwie, also nicht der Bachelor-Thesis willen, sondern einfach nur, das ist wie so eine Überwindung, so eine Mutprobe, das ist eine akademische Mutprobe.
Ohne Scheiß, das ist wirklich,
absolut.
Du willst in den Kreis der Bachelor aufgenommen werden, dann musst du erstmal eine Bachelor-These schreiben.
Dann traue ich erstmal eine Bachelorarbeit zu schreiben.
Ich bin auch fast der Überzeugung, dass ich gar nicht bestehen kann. Ich muss sie halt einfach abgeben und das ist die Mutprobe. Ja. Es ist wirklich, am Tag wird mir heiß und kalt, weil ich denke, ich schaff's doch nicht oder was. Mir fehlt halt nur noch die Zusammenfassung am Ende. So eine Seite fehlt mir noch, anderthalb.
Oh, das ist ja richtig. Ja. Na, du bist am Ziel bald.
Ja, das denke ich halt die ganze Zeit. Und dann kommt der Moment, wo ich denke, es ist scheiße. Ich muss das nochmal neu machen oder ich muss so viel daran überarbeiten, dass es quasi wie nochmal neu machen ist. Und das passiert mir so 3-mal am Tag und macht absolut keinen Spaß.
Und wie viel dann der Moment, wo man dann, indem man dann die Bachelor-Thesis einem guten Freund gibt oder einer guten Freundin, um sie irgendwie mal Probe lesen zu lassen. Und dann weiß man auch nicht so genau, was man jetzt eigentlich erwartet, weil eigentlich will man, dass derjenige einfach nur sagt, hör mal, das ist perfekt.
Fabi, den Moment hatten wir. Ich muss das einmal kurz erzählen, weil ich bin jetzt auch ein paar Tage älter geworden. Du hast meine Bachelorarbeit-Probe gelesen, sogar noch Anfänge, ich habe danach noch sehr, sehr viel überarbeitet. Aber ich erinnere mich daran, wie du mir versucht hast, beizubringen, auf freundliche Art und Weise, dass das nichts ist. So. Und das war super hart in dem Moment, aber es war natürlich irgendwie nötig, aber es ist natürlich schwierig, ne? Du gibst es einem Freund und ja, natürlich habe ich erwartet, dass der sagt, das ist super, aber das ist natürlich nicht super.
Wie viel Zeit hattest du zu dem Zeitpunkt noch?
Eine Woche höchstens, irgendwie soweit. Und dann habe ich, Fabi hat mir sogar noch mehr geholfen. Nachdem er gesagt hat, es ist scheiße, hat er mir sogar noch voll viel geholfen und hat mit mir auch 2 Nachtschichten eingelegt, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Aber wir haben super viele Seiten.
Also, da
aber mach dir nichts, das wird schon mit deiner Bachelorarbeit.
Ich habe da keinen Bock drauf. Ja. Ne? Also ich glaube, ich könnte die zum Beispiel dir auch vorlegen, Fabi, aber ich will's halt.
Nee, leg die nicht Fabi vor. Der sagt dann sowas wie, ja.
Ja, aber es ist ja nur zu meinem eigenen Wohl eigentlich. Ich glaube, das hält meine Psyche einfach nicht aus. Ich leg das meinem Freund vor, der kann mir da sprachlich ein bisschen beim Korrigieren helfen. Ich weiß, da werde ich auch schon austicken und dann ist es das.
Ja, ansonsten kannst du ja einfach deinen Professor vorlegen. Der wird das sicherlich auch nochmal rückmelden, wie das ist.
Oh Mann, ey, das ist echt. Ja.
Das wird schon.
Ich bin der festen Überzeugung, es wird irgendwie.
Das wird schon.
Ja.
Ich
Fabi.
Ich fummel mir die ganze Zeit mit der Zunge so am Gaumen rum. Ich habe mir jetzt vor der Aufnahme nur ganz schnell eine Pizza reingeschoben und ich habe mir den ganzen Gaumen verbrannt. Voll die Fresse. Alter,
warum?
Kennt ihr das?
War das Peperoni oder war die heiß?
Nee, war einfach heiß. Also das sind so die typischen Gerichte, bei denen ich mir einfach den ganzen Mund verbrenne. So Baguette aus dem Ofen und Pizza selbst, so mit oben Tomate und es ist glühend heiß. Und man lernt auch nicht dazu. Und man beißt in die Pizza rein und merkt, oh, das hat mir gerade was versenkt. So, da sollte ich jetzt ein bisschen Geduld wahren lassen. Aber denn nach 2 Sekunden überwiegt doch irgendwie, na, ich habe aber Bock, nochmal was auf der Zunge zu haben, auch wenn ich dann morgen den ganzen Tag nichts schmecke.
Und dann hat man da oben so dieses eklige Stückchen Gaumen, so ein bisschen geschwollen.
Was man dann die ganze Zeit so hin und her rollt, bis es endlich abfällt.
Ja, genau. Also das waren die Ergebnisse deiner letzten 4 Wochen. Genau, ja, das ist das Aufregendste.
Ja, daran arbeite ich auf jeden Fall morgen, dass ich meine Geschmacksnerven irgendwie wieder bekomme.
Und woran hast du die letzten 4 Wochen gearbeitet, Fabian?
Oh, ich will da auch gar nicht drüber sprechen.
Alles klar, du hast angefangen mit dem Quark hier.
Ja, ich wollte von mir ablenken. Also ich bin auch mit in der Klausurphase, hat mich wieder kalt erwischt, aber ich bin froh, wenn natürlich alles vorbei ist. Ich habe aber eine gute Nachricht, habe ich dir erzählt, und zwar ich schaue euch gerade zu auf meinem neuen Handy. Ich habe nämlich an dieser Stelle nochmal vielen Dank an unseren Sponsor.
Gott sei Dank hast du dran gedacht.
Ich habe das neue iPhone 12 Mini und ja, nicht, weil ich es mir irgendwie leisten könnte oder weil ich es verdient hätte, sondern aus einer relativ kruxligen Geschichte.
Jetzt kommt's.
Hallo
wieder.
Mama. Und zwar, früher war das ja vor allem so, ne, die eigenen Eltern verlängern so den Handyvertrag, bekommen ein neues Handy und dann kommt so die Frage von den Eltern, ja du, ich brauche das nicht, ich habe ja noch mein Alcatel von 1994, das hält, möchtest du das haben? Und damals mit Engelsaugen und natürlich das Motorola, das erste Klapphandy und so entgegengenommen, ja, und diesmal war es halt so, Mama bekommt ein neues Handy. Und der Display ist ein bisschen klein gewesen und glücklicherweise hatte ich eins mit einem größeren Display und so kam ich in den wunderbaren Genuss, jetzt das neue iPhone zu besitzen.
Habt ihr also getauscht, ja?
Ja, wir haben quasi getauscht. Das war so ein ungleicher Tausch.
Weil deins größer war, ne?
Genau, ja. Also ich habe ein bisschen eingesteckt.
Ja, das stimmt. Aber Fabi, herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Handy. Welche Farbe?
Vielen Dank. Dunkelblau, Sven, und ich erzähle das hier deswegen so glücklich, weil ich endlich mal froh bin, irgendein technisches Gerät zu besitzen, was moderner ist als eins von deinen. Auch wenn du das nicht mitbekommen hast, Sven, aber seitdem ich dich angesteckt habe mit dieser Krankheit, bist du mir immer einen Schritt voraus.
Ja, aber die ganzen,
das
Jahre,
kann einfach nicht so
die
weitergehen.
Ganzen Jahre davor, zu unserer Verteidigung, warst du mir ja um Wellen voraus.
Ja, weil du die Krankheit noch nicht hattest.
Ich finde das komisch, dass wir unseren Sponsor als Krankheit irgendwie...
Ich möchte das auch nicht so sagen.
Nee, das
hast sagen. Du aber.
Du hast angesteckt
gesagt. Ich fand das eine ganz nette Metapher. Hab das mal so übernommen.
Okay, ja, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen iPhone. Ich habe gehört, der Display ist super und ich möchte gar nicht weiter über das Gerät sprechen, sondern über irgendwas anderes.
Jetzt haben wir auf jeden Fall die Hälfte der Hörer verloren.
Ja, das stimmt. Wir sind diese ekelhaften Apple-Fanboys.
Ja, wir können gerne nochmal zurück aufs Kochen kommen. Ich habe da... ich weiß nicht, also zumindest jetzt in letzter Zeit, man kocht ja doch sehr viel, so gefühlt in der Pandemie, zumindest habe ich das so für mich entdeckt als Hobby und mir ist letztens aufgefallen, dass irgendwie es so 2 Arten von Leuten gibt oder Paaren beim Kochen, nämlich einmal die Paare, die immer so total harmonisch in der Küche stehen und alles zu zweit machen und auch ohne zu sprechen, ich weiß nicht, telepathisch sich vermitteln, wer jetzt wann das Knoblauch wie zu schneiden hat, das funktioniert einfach und dann gibt es Paare, da kann maximal einer in der Küche stehen, weil sonst reißen die sich den Kopf ab.
Oder weil nicht genug Platz in der Küche ist, ne?
Genau. Ja. Oder weil man halt seine Küche und seinen Flur zu einem Zimmer verbunden hat.
Oder und, weil man nur ein scharfes Messer hat.
Oder sowas.
Den Grund habe ich noch nicht so häufig gehört.
Also ein gutes Messer.
Ich muss alleine kochen. Wir haben nur ein scharfes Messer.
Also wir zum Beispiel haben nur ein geiles Messer. So, und wenn die eine Person sich das direkt unter den Nagel reißt, hat die andere schon keinen Bock mehr.
Also ich merke, ich bin mir selber noch nicht sicher, in welche von den beiden Kategorien ich mich einordnen lassen würde, weil man selber
ehrlich
möchte natürlich
nicht?
Niemals. Ja,
ich bin ich würde mich sofort in das zweite, klar.
Du kannst nur alleine in der Küche stehen?
Nein, also, Sophie kann nur alleine in der Küche stehen. Nein, nicht, weil sie möchte der Chef sein. Und es gab schon häufiger, da wollte ich sie bekochen, ich wollte ihr was Gutes tun. Und sie kam dann ab und zu mal in die Küche und hat dann zum Salz gegriffen oder hat gesagt, tu doch da hiervon noch was rein und so. Und ja, dann habe ich gesagt, ich würde dir das gleich servieren, so wie ich das möchte. Und dann kannst du sagen, ob es dir schmeckt oder nicht.
Da war der Abend schon gelaufen.
Da war der Abend gelaufen, ja. Das war dann kein schönes Wochenende mehr, aber egal.
Hast du daraus gelernt, hoffentlich?
Ja, daraus habe ich gelernt. Ich koche halt nicht mehr seitdem.
Ah ja, das klingt fantastisch.
Wenn
da habt
sie
ihr
zu Hause
echt eine
ist.
Tolle Problemlösungsstrategie, ein super Diskussionsverhalten, Sven.
Nee, natürlich, das war jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, aber ich für mich würde sagen, ich habe schon mehr Bock, das so, also beim Kochen, man kocht es doch irgendwie auch so, wie man selber darauf Bock hat, oder? Also
ja.
Natürlich gibt es ein Rezept so, an das man sich so grob hält, aber wenn man meistens. Aber wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Spaghetti Bolognese macht und hat gerade viel mehr Bock auf Hackfleisch, dann tut man halt noch ein bisschen mehr Hackfleisch rein. Oder wenn die anderen es ein bisschen soßiger mögen, dann tun die halt mehr. Und ich bin halt so jemand, der tut dann halt immer einen Pfund Käse rein, egal was für ein Gericht.
Ein Pfund.
Boah, das geht einfach gar nicht in die Bolo.
Doch, das ist so geil, ich sag dir das. Also erst hinterher drauf gestreut. Auf jeden Fall, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. So kleine Rezepte, so kleine Inkredenzien möchte ich dann selber einteilen. Und sie möchte das natürlich ein bisschen anders.
Ja, ich hab das Gefühl, in der Küche kocht es sehr schnell hoch, ne? Also,
wie lange hast du an dem Gag gearbeitet,
Fabi? Die ganzen 25 Minuten waren einfach nur das Setup für die Pointe. Nee, also es ist wirklich so, dass in der Küche, ich weiß auch nicht wieso, ich bin da irgendwie empfindlicher, gereizter oder da braucht nur eine Sache und ich raste aus. Also natürlich, wie ich halt ausraste. Ich sag einmal ganz leise und dann gehe ich so. Aber
innerlich.
Habt ihr auch solche Sätze, die euch in einem Streit, muss doch noch nicht mal in der Küche sein, so generell, wenn man irgendwie diskutiert, streitet, die euch so richtig auf die Palme bringen?
Ich weiß gar nicht, ob ich es an einem bestimmten Satz jetzt festmachen könnte.
Oder Verhalten kann ja auch irgendwie sein, irgendwie eine Art.
Ja, Verhalten ist bei mir Gleichgültigkeit. Das passiert in der Küche eher selten, da ist es dann eher Bevormundung. Und das geht gar nicht, könnte ich ausflippen.
Ja, ich finde Bevormundung, ich finde gerade vor allem, wenn man irgendwie einen Vorschlag macht, so ja, sollen wir da noch irgendwie das dran machen und dann wird das so zerschmettert, das passt nicht. So,
ja, aber was
meinst du? Das kommt da nicht rein, so als gäbe es irgendwie so das goldene Rezeptbuch, was wir von Gott mit den 10 Geboten gemeinsam bekommen haben und da steht drin, wie man eine Bollo macht. Aber dabei kann man das auch mit einem halben Kilo Käse machen. Schmeckt dann halt vielleicht nicht so gut, Sven, aber
danke, Fabi.
Prinzipiell.
Danke, Fabi.
Das war jetzt Bevormunden, Fabian.
Ja, das stimmt.
Genauso
schmeckt
hätte
dann
das,
vielleicht nicht
genau,
so gut.
Ja, wir können das da reinmachen. Nur es schmeckt dann halt vielleicht.
Du solltest dir dann halt auch schon bewusst sein, dass es am Ende scheiße schmeckt.
Ja. Ja, aber Fabi, mit welchen Erwartungen gehst du denn in die Frage, wenn du sagst, können wir dann noch das und rein? Also wenn sie nicht ja sagen möchte oder also dein Kochpartner, Partnerin.
Ich wünsche mir einfach ein bisschen Rücksicht auf meine Gefühle.
Ja, aber wie nimmt man Rücksicht auf deine Gefühle, wenn du sagst, ich hätte gerne noch eine halbe Zwiebel da drinne?
Ja, aber ich würde das ja dann niemals so fordernd sagen. Ich sage irgendwas wie du,
wie
was
wäre
hältst
es
du denn
mit
da?
Einer halben
wie
Zwiebel
wäre
drin?
Es denn, wenn wir vielleicht eine halbe Zwiebel, nur wenn du nichts dagegen hast, da rein tun könnten
das
vielleicht
passt
eventuell.
Nicht da rein. Das macht man nicht. Diese
genau,
Sätze bringen
nicht.
Mich auf die Palme.
Das macht mich auch
ja.
wütend.
Ja, das ist kein Argument in meinem Kopf. Das macht man nicht. Ist kein Argument, oder?
Genau, weil offensichtlich würde ich das machen.
Ja.
So, wenn du jetzt die Schnauze halten und wenn du jetzt nicht hier stündest.
Ja.
Dann würde ich das machen.
Guter Konjunktiv 2. Klasse, gefällt mir.
Vielen Dank.
Super.
Wir können jetzt das Thema in eine ganz andere Richtung ausarten lassen, Sven, weil das macht man nicht. Das würde ja auch im Thema Höflichkeit zur Sprache kommen. Aber
oh,
ich glaube,
das stimmt.
Und da wäre es, glaube ich, ein sehr gutes Argument, deiner Meinung nach. Aber vielleicht lassen wir das mal.
Nee, das ist trotzdem kein gutes Argument, aber ich sehe natürlich, worauf du hinaus willst.
Ja, aber
weil wie rechtfertigt man Tischmanieren? Wie sagt man, warum isst man mit geradem Rücken und warum führt man die Gabel zum Maul und nicht andersrum?
Richtig.
Da habe ich keine gute Antwort
und
drauf.
Und wenn man
das
sich da dann streitet, dann wäre ja vielleicht, das macht man nicht, ein akzeptables Argument.
Nee, ich bin trotzdem dagegen. Weil wenn du sowas, also wenn du schmatzt, dann gibt es offensichtlich Gründe, warum man nicht schmatzen sollte. Und wenn du halt aussiehst wie ein Schwein beim Essen, gibt es dafür auch Gründe. Weil dann könnte man ja sowas sagen wie, du siehst aus wie ein Schwein beim Essen, das gefällt mir nicht. Also,
ja, da steckt ja aber auch irgendwie die Annahme dahinter, dass das nicht gut ist.
Wie ein Schwein auszusehen. Ja, das stimmt, da hast du recht. Ja. Nee, da tut mir
den
leid.
Schwein gegenüber nicht sehr nett.
Ja, da hast du recht. Da muss ich nochmal, ich arbeite noch an meiner Argumentation, Celine hat vollkommen recht. Wenn
das
wir hier weiter drauf eingehen, Nee, das machen wir nicht jetzt. Das machen wir nicht heute, das machen wir vielleicht im nächsten Jahr.
Okay, also Höflichkeit schieben wir beiseite. Und das macht man nicht, ist inakzeptabel in der Diskussion, ja?
Meine Meinung. Total unangebracht, ja.
Ja, finde ich auch, ja.
Okay, was habt ihr denn, also Bevormundung und Gleichgültigkeit, wie sieht's da mit euch aus?
Finde ich auch furchtbar.
Kommt drauf also an. Wenn in der Küche ist, also wie du, also in der Küche ist doch super.
In der Küche ist Gleichgültigkeit gut, da stehe ich, wie gesagt, vielleicht doch am liebsten alleine. Also da habe ich am liebsten einfach gar keine Gültigkeit, also gar keine zweite Meinung.
Gar keine Gültigkeit habe ich da am liebsten.
Aber nee, ansonsten finde ich, also so in einem ganz normalen Streitgespräch finde ich so Gleichgültigkeit doch immer, vor allem wenn ich auch so Desinteresse da so mitschwingt. Ich glaube, das Schlimmste, mir ist es total wichtig, dass man so ein bisschen Augenkontakt, wenn man diskutiert, irgendwie dem anderen auch so nonverbal zu zeigen, so, ja, ich höre dir zu, so, ich versuche das, was du mir sagst, gerade aufzunehmen und Ich versuche mich natürlich an meine eigenen Regeln zu halten und mache das. Und wenn ich dann das Wort bekomme und der andere sofort sich umdreht und dann irgendwas anderes, also den Raum verlässt oder das Handy dann zückt und, weiß ich nicht, irgendwo daddelt, kann ich auch ausrasten.
Ja.
Da werde ich, da mache ich dann auch wieder ganz leise. Mhm.
Vielleicht sollten wir nochmal an dem Wort ausrasten arbeiten, Fabi, was das bedeutet. Also.
Ja, ich weiß nicht, also ich kann, ich weiß nicht, Sven, Rast, also, oder Celine. Rastet ihr bei, seid ihr im Streit laut? Schreit ihr so richtig rum?
Ich schrei nicht richtig rum, aber ich werde laut, ja. Aber ich würde es ja? nicht als, ich, ja, ich glaube, ich werde laut. Nicht absichtlich. Und ich habe damit auch kein Problem, wenn jemand anders zu mir laut ist. Nur damit, also deswegen, ich möchte
damit
das.
Damit du jetzt dein Verhalten rechtfertigen
kannst.
Genau,
damit kannst. Ich dasselbe, also erstmal hauptsächlich vor mir möchte ich das rechtfertigen, weil du ja auch gerade gesagt hast, ich möchte mich an meine eigene Regel halten, Fabi. Und deswegen sage ich das auch. Also ich, wenn mir jemand gegenüber laut ist, dann habe ich damit kein Problem. Und ich werde halt manchmal auch, oder im Streit dann manchmal lauter, aber unabsichtlich. Und dann weisen mich meistens meine Gegenüber darauf hin. Und dann versuche ich leiser zu werden für die nächsten zwei Sätze, bis ich dann halt wieder
laut
bin. Bis dann jemand sagt, man ist nicht laut beim Streiten. Und dann habe ich ein Problem damit, weil das Argument halt kacke war.
Wer sagt denn? Achso, sagt keiner, aber es war ein, okay. aber ihr beide habt jetzt schon von eigenen Regeln gesprochen. Wie, also was, habt ihr so Regeln für euch selber? Habt ihr Streitregeln?
Ja.
Boah, das ist eine gute Frage.
Also ich glaube, ich habe die auf jeden Fall, ich glaube, jeder hat die, aber die haben wir nicht so formuliert, oder? Also ich habe die jetzt nicht irgendwie in meinem Kopf so straightforward.
Ich habe auch den Eindruck, dass diese Regeln sich auch immer so ein bisschen daran anpassen, mit wem man streitet.
Mhm.
Also so grundsätzlich finde ich, so ein paar Sachen sind erstmal ganz gut, ne? So zuhören, das ist erstmal eine sinnvolle Sache. Das sollte, glaube ich, immer gelten. Ich glaube, das möchte ich so als vierten Tipp einfach machen, meine Liste mal ein bisschen länger, möchte ich das anhängen. Unbedingt beim Streiten dem anderen zuhören. Sonst wird es nichts. Vermutlich wird es sonst nichts.
Ja.
Weiß ich nicht. Außer ihr macht das mit Telepathie wieder und könnt zusammen in der Küche kochen. Offensichtlich habt ihr das dann sowieso schon geschafft.
Aber genau, aber die das können, die streiten auch nicht, glaube ich.
Aber dann stellt sich mir auch wieder die Frage, also diese Regel, warum streitet man und wollen beide streiten? Wisst ihr, was ich meine? Weil man.
Nee.
Also.
Was meinst du mit wollen beide
also
streiten?
Also streiten wir, weil wir gerade ein Problem lösen wollen? Streiten wir, weil wir gerade sauer aufeinander sind? Oder ist nur die eine Person angepisst und will einen Streit anfangen und die andere, indem sie nicht zuhört oder eben dieses Desinteresse zeigt, streitet halt nicht mit? So, und dann kann ja auch nicht die Streitregel gelten.
Das ist auch geil.
Boah, ja.
Das ist auch so. Jemand will streiten und der andere sagt einfach, nö, ich streite nicht mit dir.
Und das ist, glaube ich, das, was super frustrierend manchmal ist. Aber eigentlich kann man ja auch nichts dran ändern, wenn sich gerade niemand mit dir streiten will.
Ja, das ist auch frustrierend. So ein Nichtstreiter, ne?
Ja.
So, um mal so verschiedene Streittypen zu definieren. Nichtstreiter, die einfach immer mit allem okay sind unter Chor und ja, okay, machen wir halt so.
Ja, aber das ist ja nochmal was anderes als sowas wie, ja, mach du mal. So ein bisschen Ignoranz dabei. Mhm. So, erzähl du mal, kannst du mit dir selbst ausmachen, mir ist das egal. Das ist ja noch was anderes als die Person, die dann da steht, so, ja, ist okay, Hauptsache wir streiten nicht mehr.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Oder vielleicht streitet man aber schon mit der ignoranten Variante. Vielleicht ist man dann automatisch schon in den Streit eingestiegen.
Ich habe das Gefühl, dieser ignorante Streiter, der dann irgendwie so trotzig ist und ja, dann mach doch mal. Das schwingt dann auch immer so mit, du wirst schon sehen, was du davon hast.
So, du wirst das, schon sehen, dass die Bullo scheiße schmeckt am Ende.
Das ist dann, da ist die Diskussion wahrscheinlich schon eskaliert irgendwie. Vielleicht ist das, vielleicht muss ich da auch mal leider mir an die eigene Nase packen. Vielleicht bin ich auch dann irgendwann, wenn ich ausraste, vielleicht werde ich dann eben zu so einem ignoranten Streiter und mach komplett zu. Das ist, will ich mir das gar nicht eingestehen, aber vielleicht ist das so.
Wenn du dann sagst,
ja, ja. So irgendwie so erhaben und man hat so den moralischen Highground oder einfach den argumentativen und lässt den anderen jetzt ins offene Messer laufen. Weil man es besser weiß.
Aber weil man es denkt, besser zu wissen. Ja, sorry, das muss ich hinzufügen.
Erstmal das. Und ich glaube, dass jeder schon mal an diesem Punkt war, oder?
Ja, manche Leute schon. Sind ja auch scheiße. Also mit manchen Leuten kann man ja nicht gut streiten. Was will, also manchmal hat man doch das Gefühl, dass einem nicht zugehört wird, oder? Also dass die vierte Regel, der vierte Tipp, den Fabio heute gegeben hat, schon nicht gilt bei dem anderen. Und dann spricht man irgendwas und der andere hört gar nicht richtig zu. Und dann reagiert man doch irgendwann mit Trotz und sagt so, okay, jo, wenn du mir eh nicht zuhörst.
Du wirst schon sehen, was du davon hast, wenn du mich zuhörst.
Ja. Das ist so ein ekelhafter Satz, oder? Du wirst schon sehen, was du davon hast. Das klingt wie eine Drohung, ist eine Drohung.
Das ist voll eine Drohung. Also ich denke, dass, also zuhören und oder auch aussprechen lassen, ne? Also so ins Wort fallen, das finde ich auch immer ganz furchtbar, weil und zwar auf beiden Seiten, weil wenn man selber so für sich die Regel aufstellt, okay, ich möchte den anderen ausreden lassen, dann gewährt man dem anderen ja unheimlich viele Redeanteile. Aber wenn der andere sich nicht an diese Regel hält, dann hast du so ein total asymmetrisches Verhältnis und der andere kann labern und labern und labern und dir direkt ins Wort fallen und dann, ja, lass mich erstmal zu Ende dazwischen reden. Und das ist einfach auch, das finde ich auch so furchtbar, einfach, das finde ich furchtbar.
Also ich
du hast doch gerade gesagt, wir sollen uns ausreden lassen, jetzt lass mich auch ausreden, wenn ich dir dazwischen rede.
Ich finde dieses Ausreden lassen total spannend, weil irgendwie, ich habe das Gefühl, zuhören und ausreden lassen sind so die ersten beiden Tipps, die du kriegst, wenn du fragst, wie man richtig streitet. Und ich muss sagen, ich erwische mich selber dabei, wie ich manchmal ein Problem damit habe, andere ausreden zu lassen. Und zwar nicht, weil ich erzähle einfach warum. Okay, machen wir so. Und zwar habe ich das Gefühl, dass die in dem, was sie gerade sagen, dass das schon auf falschen Fakten basiert. Oder halt, oder dass ich da schon sagen möchte, das ist, wenn du jetzt weiterredest, dann ist das halt Zeitverschwendung für beide von uns. Das klingt jetzt furchtbar arrogant. Weil der erste Teil, den du gesagt hast, der ist ja schon nicht wahr. So, und jetzt erzählst du den ganzen zweiten Teil. Ich muss warten, bis du fertig bist. Und dann muss ich dir nochmal sagen, dass dein erster Teil Quatsch ist. So.
Also, mit dir hätte ich schon gar keinen Bock zu streiten.
Das ist ein Problem. Ich sag ja,
ich bin bei dir, Sven. Ich bin dabei.
Also, ich weiß, dass das wahrscheinlich jetzt furchtbar unsympathisch wirkt. Und es tut mir leid. Vielleicht bin ich auch kein guter Streiter. Aber ich meine, wenn jemand sagt, 1 + 1 = 3, dumm gesagt, und daraus folgt das, dann muss ich mir das daraus folgt nicht mehr anhören. So. Das ist halt Quatsch. Es ist nicht 3. Jetzt halt die Fresse.
Oh Gott, okay.
Also das ist nur meine Art, auch darüber zu denken. Sonst würde ich euch, also ich achte sonst auch darauf, sehr ausreden zu lassen. Aber ihr könnt gerne sagen, ist es schlimm, was ich gerade gesagt habe?
Es ist nicht schlimm, aber also ich kann den Hintergrund deiner Gedanken verstehen, aber damit, also du bringst der Person damit nicht den Respekt entgegen, den du ihr vorher, also den du gerne geben würdest oder den du von einem Streit erwartest, dass man gegenseitig respektvoll ist. Weil in einem Streit eigentlich denkt man ja sowieso von Anfang an, dass die Meinung des anderen die falsche ist, oder?
Und das finde ich schon super scheiße.
Das ist, guck mal, da hätte ich jetzt sofort unterbrochen, weil das ist ja
genau, aber jetzt muss gar nicht weiterreden, Celine. Kannst direkt Schnauze halten, wir erzählen jetzt, wie das ist.
Aber dann muss ich jetzt auch nochmal, wo liegt der Unterschied zwischen Streit und Diskutieren?
Das finde ich eine super schöne Frage. Das habe ich mich nämlich auch gefragt.
Weil ich würde sagen, bei Diskutieren würde ich euch zustimmen, dass man da reingehen sollte mit der Möglichkeit, dass man seine Meinung noch ändert. Aber für mich ist Streit noch ein bisschen was anderes. Also es heißt nicht, dass man nicht im Streit diskutieren kann, aber es kann auch im Streit irgendwie bei verhärteten Fronten bleiben, würde ich sagen.
Ja, das kann ja in der Diskussion auch der Fall sein. Ich finde die Frage sehr spannend. Lass uns mal irgendwie versuchen, Diskussion und Streit zu definieren.
Boah. Also, weil, du hast, Cindy,
so für den einfach aus der Rückhand. Cindy, du hast gerade schon gesagt, ich finde eine Diskussion, die hat so, ja, also für mich sind da ein paar Prämissen, die sollten eigentlich einfach gegeben sein. Nämlich, dass man in eine Diskussion einsteigt, weil man glaubt, dass, oder weil man auch dazu bereit ist, sich von den Argumenten des anderen überzeugen zu lassen. Ja, also ich habe gegebenenfalls zu irgendeinem Sachverhalt eine Meinung und die kann ich auch argumentativ begründen und das möchte ich dem anderen auch zeigen. Aber ich muss immer auch die Option offen halten, dass der andere Argumente benutzt, die ich noch nicht kenne und die dann dazu führen, dass ich eine bessere, evaluierte Meinung am Ende habe. Und das ist ja auch eigentlich was total Konstruktives, was total Gutes. Und wenn man aber in eine Diskussion reingeht und beide entladen nur so ihre Argumente und hören dem anderen nicht zu, lassen ihn nicht ausreden und wollen auch einfach nur Recht haben, aber vorher schon gerecht gehabt haben, dann ist das einfach Kacke.
Dann ist das Streit.
Ist das ein Streit? Dann hasse ich Streiten.
Ja, ich glaube, ich würde das fast schon für mich so sagen. Kennt ihr das also so von früher, wenn irgendwie die Eltern gestritten haben oder so und dann hat man so
gesagt, Eltern hatten immer nur Meinungsverschiedenheiten.
Genau. So, Mama, Papa, hört auf zu streiten und dann sagen, wir diskutieren nur. So, kennt ihr das nicht?
Ja, doch. Ja,
das kenne ich, die haben sich dann getrennt, ja.
Sorry.
Das ist ja unerwartet. True Story, aber. Nee, aber also das ist so, wo irgendwie diese Grenze halt so, beruhig dich, Kind. Wir diskutieren nur, wenn das ein Streit wäre, dann wird's brenzlig, weil nämlich der Streit viel emotionaler ist.
Ich möchte da anders ansetzen. Ich glaube, dass das, was du eben beschrieben hast für eine Diskussion, finde ich, sollte auch in einem Streit gelten. Natürlich solltest du doch in einem Streit auch dir die Möglichkeit offen halten, dass du deine Meinung änderst. Also
ja, aber vielleicht ist das nicht der Grund. Also
genau, vielleicht
geht
ist das
man
nicht
mit der Einstellung da rein.
Ja, genau. Also ich würde zum Beispiel sowas sagen, wie dass das Streit vielleicht emotionaler ist meistens. Und das folgt daraus, und ich glaube, das ist so der größte Unterschied, dass es einen sehr viel mehr selbst betrifft. So, du kannst über Gott und die Welt diskutieren und über Politik und, okay, Politik ist noch was anderes, aber du kannst über irgendwas diskutieren, was dich halt nicht so sehr betrifft. Und aber wenn du streitest, dann ist es meistens etwas, was sehr mit dir zusammenhängt. So, und wenn es die nächste Bollo-Speise ist, ne, du musst die essen. So, natürlich streitet man darüber. So, aber es geht irgendwie, also Streit verbindet man doch auch mal irgendwie so mit zu Hause, mit seinem Mitbewohner oder mit seinem Freund, Freundin. Weil die eine Seite was machen möchte, was die andere Seite nicht machen möchte. So. Und da geht es viel mehr um Gefühle, was man denkt und was man machen möchte. Und bei Diskussionen ist es eher so ein bisschen trockener, so ein bisschen mehr auf Argumente basierend sogar, würde ich sagen. Das ist einfach jetzt mal mein kleiner Anfang für die Differenzierung. Was haltet ihr davon?
Ja, ich finde es erstmal gut, wenn wir sagen, also weil ich würde dir auch vollkommen recht geben, dass Streit natürlich immer irgendwie mit Leuten stattfindet, mit denen man irgendwie gut ist, ne, die einem nahestehen. Also ich glaube, ich habe mich noch nie mit einer fremden Person gestritten. Also zumindest würde ich das so nicht über die Lippen bringen, aber ich habe wahrscheinlich schon häufiger mit fremden Personen diskutiert.
Ja,
so.
Genau.
Ja, das ist irgendwie so vom Wortschatz her scheint mir das doch zutreffend zu sein, aber ich habe irgendwie auch den Eindruck, und das stört mich so dabei ein bisschen, Celine sagte ja gerade, Streite sind emotionaler. Können wir einmal kurz den Plural klären, bevor wir weiterreden?
Ich bin auch für Streits, ja.
Okay, Streits sind emotionaler, aber eine Diskussion kann ja auch total emotional sein, beziehungsweise ich will auch nicht diese Dualität zwischen Emotionalität und Sachlichkeit irgendwie verhärten. Ich finde, das kann durchaus auch beides sein. Man kann auch total emotional aufgeladen sein und richtig quasi hitzig emotional streiten oder diskutieren und trotzdem Wert legen auf irgendwie eine inhaltliche Kohärenz der Argumente.
Ja.
Wir wissen beide nicht, was das bedeutet, was du gerade gesagt hast am Ende. Deswegen konnten wir jetzt nicht direkt einsteigen. Nein, kleiner Spaß.
Vielleicht legt man da in der Diskussion einfach ein bisschen mehr Wert drauf?
Ich glaube, das ist seltener. Ist es seltener?
Ich glaube, Streit ist einfach immer so negativ konnotiert, dass man schon mit der Erwartungshaltung da reingeht, dass man irgendwie sauer ist. Oder also irgendwie negative Gefühle dem anderen gegenüber vielleicht gerade empfindet.
Hm.
Und bei einer Diskussion ist das vielleicht nicht immer der Fall. Also da kann man es vielleicht auch eher auf das Argument oder den Standpunkt der anderen Person beziehen.
Ja, finde ich, ja. Finde ich einen guten Ansatz, weil ich habe überlegt, was waren die letzten Streits, die ich hatte? Was waren die letzten Streits, die ihr hattet und um was ging es da? Da ging es meistens um irgendwas Persönliches, oder?
Ja ich habe auch den Eindruck, ich würde vielleicht versuche ich es mal so rum, vielleicht hat man zuerst eine Diskussion kann zu einem Streit ausarten.
Mhm.
Weil ich glaube, in dem Moment, in dem man quasi nicht mehr dazu bereit ist, seine Meinung zu ändern oder aber wirklich davon überzeugt ist, dass man trotz aller Argumente, die man nun gehört hat, im Recht liegt und der andere das einfach nur nicht einsehen will oder wie man dann eben subjektiv so argumentieren würde, in dem Moment wird aus einer Diskussion ein Streit.
Ja, aber dann sind wir ja wieder bei dem Punkt, den ich quasi am Anfang genannt habe, wo ihr mir widersprochen habt, dass Streits, also dass man mit der Einstellung da reingeht, dass die eigene Meinung die richtige ist. Weil wenn die Diskussion sich dann erst dann zu einem Streit entwickelt, wenn man nicht mehr von seiner eigenen Meinung abrücken kann, dann fängt ja auch der Streit, der vorher keine Diskussion hatte, an diesem Punkt an.
Ja, aber der Unterschied ist, dass ich in der Diskussion, lasse ich die Option offen, dass mich die Argumente des anderen überzeugen.
In deinem
und wenn
Streit
ich jetzt
auch. Du sollst
ja, aber nein, Sven, wenn ich jetzt aber alle Argumente des anderen gehört habe und quasi trotz dessen immer noch zur gleichen Meinung komme, dann kann man ja vielleicht, dann beginnt man zu streiten. Also vielleicht haut man sich im Streit auch gar nicht mehr so viele neue Argumente um den Kopf, sondern sagt dem anderen einfach nur noch, wie dumm er ist.
Ja.
Also vielleicht gibt es auch dann keinen, ja okay, man kann ja auch Streit anfangen, indem man einfach sagt, du bist dumm. Vielleicht geht oft eine Diskussion einem Streit voraus. Auch in der Küche zum Beispiel, wenn Sven sagt, er will den halben Kilo Käse, die andere Person sagt, nein, danke. Dann macht ihr ein bisschen hin und zurück, warum, ja oder nein, und dann rückt keiner ab und dann streitet ihr.
Dann streiten wir über den halben Kilo und dann nach ein paar Minuten über 400 Gramm, dann nach ein paar Minuten.
Aber das ist ja schon Kompromissbereitschaft.
Gramm. Ja, das stimmt, boah, als hätte ich die Überleitung geplant. Habe ich nicht.
Ich habe dich jetzt so erwartungsvoll angeguckt, weil ich dachte, du hättest sie geplant und könntest jetzt was dazu sagen.
Ja, also natürlich, wir würden dann jetzt irgendwann darüber sprechen, wie man denn einen Streit beendet, ne? Aber ich würde, glaube ich, bevor wir das machen, weil das habe ich lange nicht mehr gesagt, noch über sowas sprechen wie, was waren so die letzten negativen Streitpartner, an die ihr euch erinnert habt? Und was haben die gemacht? Sind die so richtig, so dieses typische, du bist blöd und dann sagst du nein und dann ist das so gelaufen, das Thema, weil was willst du da noch argumentieren?
Ich finde es schlimm, wenn man diskutiert oder streitet und man sagt etwas, was den anderen offensichtlich auch überzeugt und dann wird mit was völlig anderem um die Ecke geschlagen, was eigentlich nichts mehr mit dem Thema zu tun hat. Das finde ich, sind die schlimmsten Streit, weil man dann immer so vom Hötzchen zum Klötzchen oder so?
Nee, ich glaube nicht, dass das Sprichwort, also die Wahrscheinlichkeit, dass das Sprichwort, was du sagst, falsch ist, ist sehr hoch.
Ja, aber ich möchte das jetzt hier, also ich setze das jetzt durch. Kulturschaffender Podcast Flimmerfunzel. Vom Hötzchen zum Klötzchen kommt. So, ich habe jetzt irgendwas gesagt, ja, okay, damit hast du recht, aber das finde ich immer noch kacke.
Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Aber ich finde es noch schlimmer, wenn das dann auf die Person bezogen wird. Sowas wie, wir streiten übers Essen und du sagst dann, aber du hast vor 2 Wochen gesagt, dass du dein Zimmer aufräumst und das hast du immer noch nicht gemacht. Weißt du, was ich meine? Und das,
ich glaube, was einer guten Diskussionskultur unbedingt notwendig ist, ist einfach mal, und da können wir einfach mal einen schönen O-Ton abspielen, um mal ein richtig gutes Beispiel dafür zu geben. Denn in der letzten Woche ist Folgendes passiert.
Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler.
Das ist doch mal toll, oder? Das ist ein Satz, den ich einfach viel häufiger in der Diskussion hören möchte.
Aber nicht aus der
sich
Politik.
Fehler eingestehen. Nee, den möchte ich nicht so gerne offen. Wobei doch auch in der
ja,
Politik.
Doch, gerade in der Politik.
Ich nehme das zurück, was ich gesagt habe.
Ja.
Danke. Schön, Sven. Perfekt. Einfach mal direkt ein Beispiel dafür gegeben, auch mal dazu zu stehen, wenn man was Doofes sagt oder macht. Und das dem anderen auch mitzuteilen, weil ich finde das unheimlich wertschätzend. Also es gibt, ich kann mich wirklich mit jemandem richtig streiten. Und wenn der andere aber hinterher, oder ich dann auch, ich bemühe mich natürlich auch, das zu tun, aber sich dieses gegenseitige, du, ich habe das reflektiert, ich habe darüber nachgedacht und ich fand es doof, was ich gemacht habe und ich würde mich gerne dafür entschuldigen bei dir. Oder ich würde das nicht nochmal so sagen, ja, weil ich da jetzt anders drüber denke. Das, ich finde, eine größere Wertschätzung gibt es in der Diskussion oder in einem Streit nicht, als sich hinterher auch für die Dinge, die man falsch gemacht hat, zu entschuldigen.
Ja, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Und dann kommt man um die Ecke mit, aber du kannst dich jetzt auch mal dafür entschuldigen, dass du gesagt hast.
Boah, Entschuldigung einfordern. Boah.
Genau. Man kann sich ja nicht ohne Gegenleistung entschuldigen. Das geht
nee,
nicht.
Nee, nee. Deswegen entsteht danach auch immer so eine unangenehme Stille, weil man nicht genau weiß, wie es jetzt weitergeht. Muss ich mir jetzt auch entschuldigen? Und dann kramt man so im Gedächtnis nach, was man denn vielleicht falsch gemacht hat und holt dann irgendwas raus. Und vielleicht hat man auch einfach mal nichts falsch. Das trifft ja wieder in die falsche Richtung. Nein, das möchte ich, Tipp Nummer 5.
Es artet aus.
Bitte, es artet wirklich aus. Aber Fehler eingestehen ist eine tolle Sache. Ja?
Ja,
und sich entschuldigen auch dann. Also das gehört ja irgendwie dazu.
Genau, vor allem gegenüber dem anderen. Ne, also ich kann verstehen, gerade wenn es irgendwie hochgekocht ist und man es in der Diskussion quasi jetzt wegen seinem Zorn oder Wut oder was auch immer so nicht gerade über die Lippen bekommt, das geht einfach gerade nicht. Ne? Man kann es dem anderen gerade nicht gönnen. Aber umso mehr ist es, glaube ich, echt ein Geschenk, wenn man das dann einen Tag oder auch wenn es eine Woche ist, scheißegal, wie viel später das ist, außer es sind mehr als 180 Tage. Ne?
Danke, Fabi.
Aber wenn man sich dann irgendwann mal darauf bezieht, ich glaube, da freut sich doch jeder.
Ja, aber
vor allem der, dem du das sagst.
Aber ich finde früher besser, muss ich sagen. Ich finde das.
Ja, je
also,
früher, desto besser.
Ja, also wenn du sogar.
Also du bist sehr nachtragend auch, ja?
Nein, das nicht. Es geht ja nicht um. Also, wenn ich in der Diskussion schon merke, dass es ein Argument ist, was mich überzeugt und ich und natürlich durch beschriebene Emotionen das nicht zugeben möchte, dann verfälscht das ja eigentlich die restliche Diskussion oder den restlichen Streit. Also richtig gute Streits hatte ich mit Personen, die während des Streits gesagt haben, ja, stimmt, so habe ich noch nicht darüber nachgedacht.
Boah, das geht so runter wie Butter,
das geht
ne?
einfach so runter wie Öl und dann will ich auch gar nicht mehr weiter streiten. Dann würde ich einfach
natürlich
die andere Person.
Natürlich wollt ihr dann nicht weiter streiten, weil ihr gerade eure Meinung bestätigt.
Nein, es geht ja
dann
nur um einen kleinen Teil. Wir haben ja noch nicht das ganze Thema abgeschlossen.
Ja,
nee, aber dann würde ich die andere Person
unterwegs.
Einfach gerne mal umarmen und sagen, danke, dass du mich wertschätzt und meine Meinung. Ja.
Ja, man kann unterwegs ruhig mal einen Punkt abgeben. Man kann das Spiel trotzdem nur gewinnen.
Ja, obwohl
habe ich in der Kreisliga gelernt. Und dann bin ich abgestiegen.
Aber wir haben trotzdem auch mal gewonnen.
Ja.
Ja?
Nee.
Ende vom Streit, da wollte ich noch drauf eingehen. Wenn man dann sich eingesteht, dass man einen Fehler gemacht hat und dann ist der Streit auf einmal vorbei, so, aber manchmal hat man noch so diese Emotionen in sich und dann ist es so ein ganz komisches Ende. Man ist eigentlich noch so ein bisschen angefressen, aber man weiß schon, man lag nicht richtig zum Beispiel.
Ja.
Oder
boah, wohin mit der Wut? Einen Boxsack aufhängen, auf jeden Fall. Für solche Momente braucht man einen Boxsack.
Ja.
Aber ich finde, das Ende vom Streit und dann rekapituliert man ja vielleicht auch nochmal. Ich finde, das gehört zu einem guten Streit gehört, das finde ich dazu.
Eine gute Versöhnung. Zu einem guten Streit gehört eine gute Versöhnung.
Boah, Sven, das hast du so schön ausgedrückt gerade.
Danke.
Ja.
Das ist echt ein schönes Schlusswort. Und ich möchte auch gleich überleiten, denn wir drei haben auch in letzter Zeit ein bisschen diskutiert, Freunde. Es ist ja jetzt bereits schon Folge 18 und ihr fragt euch ja sicherlich auch, wie geht es denn jetzt weiter mit Flimmerfunzel? Und ich kann euch sagen, es geht weiter mit Folge 19. Aber,
wow.
Aber die große Frage ist natürlich, wann geht's weiter mit Flimmerfunzel? Denn das können wir heute vielleicht hier schon einmal verkünden. Diese Folge, die ihr gerade angehört habt, das war erstmal die letzte Folge vor der Sommerpause.
Hast jetzt ein bisschen so Spannung reingebracht hier in die ganze Sache.
Ja. Sorry, ihr habt letztens zu viel RTL geguckt da.
Also, wir müssen eine Sommerpause machen. Wir müssen einfach. Wir sind einfach ausgelaucht von der ganzen Arbeit, die wir geleistet haben. Vom Leben allgemein.
Ist es nicht ausgelaugt?
Nicht, wenn man ein Lauch ist, so wie ich.
Ausgelaucht, Hammer. Also.
Ich bin, seht ihr? Mir fehlen die falschen Worte, nee. Mir fehlen die richtigen Worte.
Ich finde, also es wird schon ein bisschen schwierig zu kommunizieren, weil wir haben jetzt März und wir machen jetzt Sommerpause. Wir haben, glaube ich, letztes Jahr Sommerpause gemacht im Juli.
Ja.
Also eigentlich müssen wir das Ganze irgendwie anders nennen.
Frühjahrspause.
Frühjahrspause, mhm. Osterpause, Osterferien.
Oder Pause.
Osterferien finde ich gut, weil die Osterferien, die werden ja vielleicht auch verlängert.
Mhm.
Und wir können uns jetzt einfach mal die Freiheit nehmen, die Osterferien zu verlängern. Das machen wir jetzt für uns mal. In der Pandemie ist das möglich.
Genau, wir verlängern für uns, für euch, für uns alle zusammen die Osterferien und versprechen aber danach quasi voll getankt mit kreativer Energie zurückzukommen. Sven, du grinst schon wieder über beide Ohren. Was ist los?
Also erstens habe ich große Angst gehabt, was nach deinem Wort wir versprechen kommen. Das ist die letzten Male immer, gewesen. Und ich freue mich aber sehr. Ich freue mich sehr, sehr, sehr darauf, mich mit euch dann nochmal zusammenzusetzen, ohne dass wir eine Folge aufnehmen und an einigen Sachen zu arbeiten, die wir dann irgendwann in Folge 19 euch dann präsentieren werden. Das wird bestimmt super.
Sollen wir einen kleinen Sneak Peek geben?
Mhm.
Ja, aber minimalen Sneak Peek und verwende nicht das Wort versprechen, bitte.
Okay, ich gebe mir größte Mühe. Also, wir schwören. Wir haben, wenn wir so ein bisschen auf Staffel 2 jetzt zurückgucken, gerade heute abgedreht, dann müssen wir leider feststellen, so das, was wir uns vorgenommen haben, haben wir leider nicht geschafft. Ihr erinnert euch sicherlich so zu Beginn der Staffel, wir hatten einmal den guten Robin da und wollten immer mal wieder Leute aus der Kreativ- und Medienbranche einladen und mit denen gemeinsam so ein bisschen über ihre Branche, über ihren Werdegang sprechen und so weiter. Und naja, das hat jetzt leider nicht geklappt, aber wir haben uns Gedanken gemacht und werden uns auch in den Osterferien noch weiter Gedanken darüber machen, wie es weitergehen soll. Und die Idee, die wir jetzt gemeinsam entwickelt haben, ist, dass wir gerne noch mehr Leute zu uns einladen möchten, sofern das natürlich die Lage irgendwie zulässt. Deswegen können wir euch auch noch nicht genau versprechen, wann es mit Flimmerfunzel weitergeht, aber wenn es mit Flimmerfunzel weitergeht, dann soll es, wenn möglich, vor allem auch mit Gästen weitergehen. Und zwar Gäste aus der Kreativ- und Medienbranche, und das dürfen ruhig auch das darf auch wieder ruhig ein Bassist sein. Robin, du warst leider schon da, du bist raus. Aber wenn du da draußen Bassist bist in einer anderen Band, dann kannst du dich gerne auch bei uns melden. Denn das möchten wir gerne einmal hier so nach außen schauten. Wir wollen mal unsere Reichweite nutzen und quasi bis nach Ehrenfeld hin die Leute erreichen. Wir wollen gerne uns unterhalten mit euch, mit dir über dein kreatives Projekt. Du machst irgendwas in der Medienbranche, hast Lust, das Leuten vorzustellen, hast Lust, dich mit uns drüber zu unterhalten und vielleicht 15, 20 Leute mehr damit zu erreichen. Und dann wollen wir einfach darum bitten, melde dich einfach mal bei uns. flimmerfunzel.de, schreib uns eine E-Mail, schreib uns bei Instagram, schreib uns bei Clubhouse oder schick uns einen Fax. Ja, wenn du Bock hast, irgendwas vorzustellen, dann wollen wir dir eine kleine Bühne bieten, eine kleine Plattform, bei der wir vielleicht mal ein Stündchen darüber sprechen können, was so die Besonderheit an deinem Projekt ist. Und mit den Ambitionen haben wir uns vorgenommen, in die Staffel 3 zu starten.
Ja, ich glaube, da gibt es nicht viel hinzuzufügen, oder?
Finde ich auch nicht. Sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht und wir freuen uns auf dich, sollte da was zustande kommen.
Jetzt müssen wir komplett aus der Staffel raus moderieren, ne?
Ja, das wird jetzt ein schwieriger Abschied. Wir wissen ja nicht, wie lang der ist.
Ja.
Ich werde es aber erstmal ein bisschen vermissen. Freunde, wir machen das hinterher, wenn die Mikrofone aus sind, dann holen wir uns mal die Taschentücher. Und in der Zwischenzeit lassen wir die Zuhörer mit dieser nun schon fast eine Stunde andauernden Folge 18 und dem Staffelfinale, dem überraschenden, jetzt ganz alleine im Auto, diese Leere, wenn die Serie vorbei ist und man nicht genau weiß, gibt es eine Verlängerung? Ist es gefloppt oder nicht?
Auf beides ist die Antwort ja.
Das war Flimmerfunzel Folge 18, das war Flimmerfunzel Staffel 2 mit Sven, Fabi und Celine. Wir danken allen, die uns in dieser Staffel treu geblieben sind oder die nach Folge 1 abgebrochen haben und nur mal hier ganz kurz reingeschaltet haben. Danken wir für eure Mithilfe, für die ganzen Nachrichten und dann sehen wir uns das nächste Mal irgendwann nach den Osterferien wieder zu Staffel 3. Bis dahin, macht's gut, ciao.
Bis dahin, tschüss.
Tschüss.